Ausbreiten, so wie ich von letzte Woche gesagt habe. Hat auch mal seine ein, zwei Minuten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, wieder hier heute stehen zu dürfen. Auch ein herzliches Hallo an die Gäste. Ich bin ja Patrick. Ich bin so eine Art Gastprediger. Durch meine Frau, die hier vorne sitzt, bin ich dazu befugt worden, auch mal ein bisschen hier predigen zu dürfen. Ja, Connections. Ja, auch wenn das Wetter heute hoffentlich noch mal ein bisschen besser wird, so hoffe ich, dass es doch irgendwie in den Herzen heute ein bisschen heller wird, ein bisschen mehr Sonnenschein in das Herz kommt, durch das, was ich ein bisschen vorbereitet habe. Und vielleicht bleiben ja ein, zwei Sätze hängen, die euch heute ein bisschen bewegen. Letzte Woche hatte ich schon mal hier gepredigt. Da ging es im ersten Kapitel darum, oder ein Teil des ersten Kapitels, wie sich für die Gemeinde bedankt wird und wie doch Fürbitte gehalten wurde für die Gemeinde und wie die Gemeinde ermutigt werden sollte. Heute gehe ich nicht auf einzelne Verse drauf ein, außer ein, vielleicht zwei, sondern behandle das ganze Kapitel 2 im Epheserbrief. Im Nachhinein denke ich, ey, was habe ich mir da eigentlich angetan? Obwohl das nur 22 Verse sind, war es doch schon einiges zu lesen und einiges vorzubereiten. Aber ich lerne nie aus. Das zweite Kapitel ist in 2 Abschnitte unterteilt. Das erste Kapitel heißt von der Überschrift durch den Glauben aus dem Tod gerettet. Und das zweite heißt Juden und Völker sind durch Christus geeint. Ich fange erstmal mit dem ersten Abschnitt an. Durch den Glauben aus dem Tod gerettet. Ganz einfach gesagt geht es im ersten Abschnitt darum, was eigentlich nochmal Gnade bedeutet. Es wird beschrieben, wo wir früher waren, wo wir jetzt aber sind, dadurch, dass wir mit Jesus einen Weg bestreiten. Wir waren versklavt, unfrei, wir waren Sünder. Durch die Tat aber an sich, durch das Geschenk der Gnade sind wir frei. Wir sind von alten Ketten befreit worden. Wir sind nicht mehr Sklaven der alten Macht. Hier wird es in der Bibel wird gesagt, des alten Leibes. Wir sind davon befreit worden, der alten Gelüste. Das Spannende daran ist, dass immer wieder, wenn man in der Bibel liest, besonders im Neuen Testament, wir sind jetzt auch befreit von unserem alten Körper, unserem alten Leib, wird immer davon ausgegangen, okay, unser Körper ist eigentlich das Schlimme, das Schlechte, das Böse. Das Interessante ist aber eigentlich daran, dass es Paulus nie so verstanden hatte. Paulus kommt aus einer jüdischen Tradition, hallo da oben, kommt aus einer jüdischen Tradition, die nicht das Verständnis hatte, wie später oder wie früher die alten Griechen, beispielsweise wie Platon, dass der Leib, also der Körper und der Geist, die Seele, getrennt sind. Sondern es wurde in der jüdischen Tradition so verstanden, dass Körper und Geist eins sind. Das heißt also im Endeffekt, nicht unser Körper war das Schlimme, sondern eigentlich die gesamte Präsenz. Und das Schlimme daran waren nur halt mal weniger die Taten. sondern eigentlich ganz grundlegend, was durch die Gnade passiert ist, durch die Gnade Gottes gegenüber uns, dass wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Oft wird man ja immer vereinfacht dargestellt, okay, tu etwas Böses, tu etwas Schlechtes und du bist von Gott getrennt. In kleinem Maße hat das vielleicht auch einen gewissen Querschnitt, einen kleinen Zusammenhang. Aber hier wird es grundlegender betrachtet. Wir als Individuum, hier wird immer in der Bibel von den anderen Völkern, man kennt es unter einem anderen Begriff, Heiden, waren wir getrennt von Gott. Und das ist eigentlich das Grundlegende, was die Sünde verursacht hat oder was die Sünde an sich ist. Wir sind getrennt von Gott und das wurde durch diese Gnade aufgehoben. Und das Interessante ist, es hatte nichts mit irgendwie Wenn-Dann-Formeln zu tun. Es war ein reines Geschenk von Gott. Jesus hat sich für uns geopfert. Nicht damit ein alter Mann im Himmel irgendwie befriedigt wird, weil das gerne auch so verstanden wird, okay, es muss ein Opfer geben, damit Gott mit uns versöhnt ist. Dieses Prinzip ist einfach falsch. Das sage ich so klar, wie es ist. Ganz einfach. Das Prinzip, was dahinter steht, war, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, indem Jesus sich geopfert hat. Jesus oder beispielsweise Gott hat sich für uns geopfert. Er hat sich für uns klein gemacht, damit wir endlich wieder Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Es ist ein absolutes Geschenk. Und das Spannende ist, hier wird weiter beschrieben, nicht aus Werken sind wir gerettet, damit niemand sich rühme. Das heißt also, wir können wirklich nichts machen. Geht nicht, Feierabend. Wir können nichts dazu tun, um irgendwie näher bei Gott zu sein. Vielleicht darf ich das nächste Mal auf beim Aufstehen, man weiß ja nie. Damit bin ich ein besserer Christ. So darf es nicht verstanden werden. Oder ich gebe jetzt 10 Euro mehr in die Kollekte. Damit bin ich ja vielleicht besser als andere. So darf es nicht betrachtet werden. Aber trotzdem steht ja irgendwie mehrmals im Neuen Testament, ja, gute Werke, gute Taten. Das muss mehr umfassender betrachtet werden. Was ist damit gemeint eigentlich, mit diesen guten Taten, mit diesen guten Werken? Damit ist gemeint, nicht die einzelne Tat soll dich rühmen lassen oder dein Leben an sich, dass du jetzt auf einmal Christ bist, ist dieses gute Werk. Sondern durch diese Gnade und durch dieses neue Verständnis sollen wir im neuen Licht wandeln. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, und so wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, tue das, was dem Leben beziehungsweise, und jetzt vielleicht nochmal grundsätzlicher betrachtet, der Liebe dient. Aber warum? Ganz einfach, aus einer tief sitzenden inneren Motivation. Aber woher kommt diese Motivation? Und da können wir wieder auf dieses Geschenk und auf die Gnade zurückblicken, weil es Jesus, Gott, schon vor uns getan hat. Gott hat aus reiner Liebe sich geopfert, damit wir das Gleiche tun. Man muss sich jetzt nicht ans Kreuz nageln lassen, ganz einfach gesagt. Aber dass wir in dieser Welt sind, in die Welt hinausgehen und Gutes tun. Jeder auf seine Art und Weise. Damit ist gemeint, jeder soll nach dem schauen, was gut ist, was er gut kann. Und sich dafür dann einsetzen, dass auch durch, wer weiß, der eine ist gut im Schwätzen, vielleicht kann er gut mit Leuten diskutieren. Wenn das seine Bestimmung ist, dann ist es das Richtige. Oder andere sind sehr empathische Menschen. Die haben eine Bestimmung, anderen Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Sie dienen dem Leben und der Liebe, damit es anderen Menschen besser geht. Und nicht, das muss ich wirklich nochmal klar sagen, nicht damit andere auf mich raufschauen oder auf euch und sagen, oh, der Paddy, das ist ja schon echt ein cooler Typ, ach, der hat bestimmt 50 extra Punkte bei Gott. Der ist so ein toller Vorzeigechrist, der ist so was Besonderes. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, aus sich heraus Gutes zu tun. Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und nicht, weil wir irgendwie besondere Menschen sind, sondern weil er uns einfach liebt. Punkt aus Ende. Das ist dieser erste Teil. Durch den Glauben aus dem Tod gerettet. Dieser Glaube war ein Geschenk oder ist immer wieder und wird ein Geschenk sein. Und wir dürfen Gutes in dieser Welt vollbringen. Und es ist egal, ob es jetzt beispielsweise hier in der Gemeinde den Boden wischt oder jetzt hier oben predigt. Vor Gott ist alles gleich viel wert. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, wenn man das betrachtet. Es zeigt einmal auch mir, nur weil ich hier oben stehe und jetzt euch ja hier durch die Predigt führe, dass ich nicht hochmütig werde und mir denke, ach, eigentlich könnte ich das ja immer machen. Der Jochen macht es ja nicht so gut, beispielsweise. Wehe, du sagst ihm das. Oder sonst irgendwie. Und andererseits werden Arbeiten, die vielleicht in unserer menschlichen Sicht jetzt nicht so bedeutend sind, emporgehoben. Und ich finde, das ist schön. Ich finde, das ist was Tolles. In dem ersten Abschnitt geht es nur um dich und mich. In meinem Kommentar, mit dem ich jetzt viel gearbeitet habe, heißt es, individuelles Leid, Tod und neues Leben. Unser alter Mensch ist tot, wir haben ein neues Leben. Das bezieht sich auf dich und auf mich. ganz individuell. Und es ist die Frage, was du damit individuell willst. Was du damit anfängst. Was du daraus ziehen kannst. In dem zweiten Teil, Juden und Völker sind durch Christus geeint, geht es von der Perspektive nur auf mich oder auf euch als einzelne Person raus in die Welt. Die Perspektive wird erweitert. Als Überschrift wird im Kommentar gesagt, universelles Heil, Stiftung der Einheit der Kirche. Nicht vergessen, letzte Woche habe ich euch ja schon erzählt, wenn immer von Gemeinde oder Kirche gesprochen wird, geht es nicht um die Institution, nicht um das Gebäude, sondern wir als Christenheit, wir als Menschen insgesamt betrachtet. In diesem Abschnitt geht es darum, dass durch Jesus der Heilsraum, dass er erweitert wurde. Es geht nicht mehr darum, dass jüdische Menschen, das Volk Israel, das israelitische Volk, alleine in ihrem Bund steht oder ihren Bundesschlüssen, wie es hier heißt. Sondern wir sind in einem Bund mit drin, das ist jetzt ein Teil des Verses. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Und durch diesen neuen Bund, der durch Jesus entstanden ist, sind wir jetzt in einer Welt, wo wir Hoffnung haben und mit Gott in dieser Welt leben. In diesem Abschnitt geht es darum, wie Juden und wir als Heiden, so wird es da bezeichnet, jetzt zusammen mit Gott einen Weg gehen. Wir sind nicht mehr Fremde, so heißt es hier in dem Abschnitt. Wir sind nicht mehr Fremde in Israel. Wir haben da jetzt auch Rechte. Klar, wenn ich jetzt alleine oder mit Melissa nach Israel fliegen würde, dann wäre ich trotzdem Fremder. Ich kann kein Hebräisch. Melissa könnte mir da höchstwahrscheinlich etwas aushelfen. Na, anscheinend doch nicht. Gut. Dann fahre ich mit dem Analysten. Aber und trotzdem habe ich nicht die Rechte, die Bürgerrechte, wie man sagen würde, wie ein Mensch, der in Israel geboren wurde. Wir machen jetzt gerade nicht das Fass aus mit jüdischen Menschen und Palästinenser in Israel. Das ist, da können wir irgendwann mal anders drüber reden. Sondern es geht um diese grundlegende Situation, ich habe nicht die gleichen Rechte. Auf einer menschlichen Ebene betrachtet. Auf einer weltlichen Ebene betrachtet. Hier in dem Text geht es um die geistliche Welt. Hier geht es darum, dass wir so vor Gott stehen können, wie es die Juden schon konnten, durch die Bünde, die geschlossen wurden. Ich habe eben schon einen Witz gemacht daheim, habe ich gesagt, wenn ich diese zwei Sachen eventuell sage, darf ich nie wieder hier in der Gemeinde predigen. Dann werde ich rausgescheucht, aber mir wurde gesagt, nee, das darf ich sagen. Das jüdische Volk ist immer noch das auserwählte Volk. Der Bund wurde nie beendet von Gottes Seite aus. Er besteht immer noch. Und das heißt, es spielt auch für uns immer noch eine Rolle. Das bedeutet auch unter anderem, und bitte lasst mich noch am Leben, dass ich für mich aus meiner theologischen Perspektive heraus sagen kann, Juden, jüdische Menschen sind meine älteren Glaubensbrüder. Auf ihre Art und Weise, weil sie immer noch an den einen Gott glauben. Und von diesem einen Gott sind wir nicht mehr ausgeschlossen. Wir haben noch mal eine andere Perspektive darauf. Und das Spannende ist, wo ich auch seit mehreren Tagen darüber nachdenke, in dem Kommentar wurde gesagt, wenn man sich jetzt überlegen würde, hätten wir dieses Verständnis im Laufe der 2000 Jahre so behalten, was hätte das für eine Auswirkung gehabt zwischen den Christen und den jüdischen Menschen? Wie wäre die Welt verlaufen, wenn wir sie nicht verurteilt hätten, sie vertrieben hätten oder die früheren Christen und Christinnen, sondern mit ihnen zusammen an einem Tisch gesessen hätten. Jeder auf seine Art und Weise. Wir sind mit in diesen Heilsraum mit hineingenommen worden durch Jesus. Er wurde erweitert. Wir sind nicht mehr Fremde in Israel. Wir sind Mitglieder, Mitbürger der Heiligen in der Hausgemeinschaft Gottes. Wir sind in einem Bund, jeder auf seine individuelle Art und Weise. Dieser Blick, die Perspektive durch Jesus' Tod wurde erweitert. Nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Wir dürfen uns Gottes Kinder bezeichnen, als Gottes Kinder bezeichnen. Und ich finde, das hat was sehr Erbauendes, was sehr Ermutigendes. Wir dürfen jetzt nicht nur aus der Ferne zuschauen, wie Gott sein Wirken, seine Arbeit auf der Welt ausbaut, sondern wir sind Teil dessen. Am Ende des zweiten Abschnittes wird als Bild ein Haus benutzt. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der Stein, bei dem alles beginnt, nach dem sich alles ausrichtet. Das Fundament sind die Apostel und Propheten. Und jede neue Generation von Menschen, die Jesus nachfolgen oder Gott nachfolgen, bauen ein Stockwerk. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, jede Generation, man sagt immer so Pi mal Daumen, eine Generation sind 40 Jahre. Wie viele Stockwerke hat schon dieses Haus? Seit 2000 Jahren. Dieses Haus mit Höhen und Tiefen, mit Wunder, Hoffnung, Trost und Leid, aber eines war nie weg. Nämlich, dass Gott in diesem Haus wohnt, mit uns wohnt, mit uns lebt, mit uns dieses Leid teilt, die Hoffnung, aber auch Freude. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit dem jüdischen Volk, mit den Menschen, die schon mit Hoffnung und mit Gott zusammengelebt haben, lange bevor es Jesus Nachfolger und später umbenannt in Christen und Christinnen war. Und ich glaube, dieses Bild, dass wir zusammen ein Haus bauen, hier wird es eher als Tempel bezeichnet, ist was Wunderschönes. Weil es aufzeigt, was wir eigentlich alles zusammen stemmen können. Einmal als einzelne Person, aber auch einmal als Gemeinschaft an sich. Gott ist mit uns. Ob du alleine in deinem Kämmerchen bist und betest, oder ob wir hier zusammen sitzen und ihr hoffentlich meiner guten Predigt zugehört habt, oder ob wir irgendwo auf einem Christiwill sind, Gott ist immer mit uns, als einzelne Person, aber auch als Gemeinschaft. Amen.